Herzlich willkommen zum aktuellen Off the Record Podcast. Nach dem David Bosshard letzte Woche ist heute Christoph Buser da. Er ist Direktor der Wirtschaftskammer Basel-Land und regelmässiger Gast in diesem Podcast. Mein Name ist Michael Köhn. Christoph, herzlich willkommen. Letzte Woche habe ich mit dem David Bosshard über künstliche Intelligenz reden. Beschäftigst du dich auch mit diesem Thema?
Man kommt, glaube ich, nicht um das herum. Es ist mit dem, spätestens seit ChatGPT, ist das sehr salonfähig geworden. Mit allen Nebenwirkungen, wenn man so will. Und ich glaube, es kommt jetzt alles einfach noch ein bisschen schneller, als man es gedacht hat. Es wird jetzt plötzlich, merkt man, was da könnte kommen. Immer auch gerade verbunden mit Angst, und Regulierungswünsche. Das ist ja auch immer gerade so ein Thema. Aber ich glaube, insgesamt, ich beschäftige mich damit. Ich glaube, wir müssen verstehen, was es für Auswirkungen kann haben auf einen Arbeitsmarkt, auf die Art und Weise, wie wir arbeiten. Aber dass ich das jetzt da alles schon wüsste, das bin ich weit vorweg.
Aber gehst du im Moment relativ neutral an das an? Oder?
Also ich sehe das vor allem als grosse Chance. Ich meinte, wir haben hier ganz tolle Neuheit in dem Sinn, wo einfach wird der Arbeitsprozess, ich glaube vor allem dort, wo noch sehr monoton ist, können übernehmen. Also ich rechne damit, dass einfach gewisse Jobs sicher werden wegfallen, aber andere werden entstehen und insgesamt sollte das von mir aus gesehen eine Verbesserung geben, auch für die Arbeitnehmer, weil das sind einfach Hilfestellungen, die man sich früher noch nicht vorstellen
konnte. Er hat ja davon geredet, dass es wichtig ist zu wissen, wer KI filtert, dass also das je nachdem, nach politischer Ausrichtung, dass es eben zum Teil ganz anders rauskommt, das ist wie bei den Zeitungen, oder? Man muss manchmal mehrere Sachen lesen oder auch schauen im Fernsehen, damit man sich ein Bild machen kann. Das klingt ein bisschen ähnlich wie dort, eben, dass du am Schluss musst sagen, ich nehme dann zwei, drei so KI-Tools oder so und schaue mal am Schluss, was rauskommt. Oder? Und müssen wir wieder gleich wieder selber eigentlich nachher ein Bild können machen. Also der Mensch, der muss irgendwie gleich wach bleiben.
Ja, aber ich glaube, wir haben ja das schon mit den sozialen Medien eigentlich genau das Gleiche, wo man nicht immer kann sicher sein kann, ist es jetzt wirklich ein Fakt oder sind es eben Fake News, oder? Und ich glaube, in der KI wird das Problem ähnlich, einfach ja, leicht anders im Sinn von, du bekommst mal etwas über, was ja einfach zusammenstellt und dann tust du es wahrscheinlich plausibilisieren mit zweiten oder dritten Anwendungen. Ich finde es insofern noch interessant, dass jetzt zum Beispiel Sam Altman, er ist ja der, wo das eigentlich der ChatGPT da, der Gründer, dass der im Moment schon von Regierung zu Regierung geht und eigentlich sagt, die müssen regulieren. Was genau seine Absichten dahinter sind, ist wahrscheinlich das, ist auch nicht, dass man ihn nicht so anlenkt, oder? Dass er einfach dort proaktiv dran geht und zeigt aber, es ist etwas, wo man muss damit können umgehen und ich bin sehr gespannt, inwiefern, dass das dann, in die Regulierung hineinführt und welche Länder halt dann da wieder vorausrennen. Ich glaube, da muss man offenes Auge behalten und einfach in der Schweiz wäre es gut, man würde das nicht gerade irgendwie verhindern. Ja.
Wenn du vielleicht zurückschaust auf deine Studentenzeit oder so, wenn du schon ChatGPT gehabt hättest, wärst du froh gewesen.
Ja. Wahrscheinlich schon. Ich meine, das ist auch so etwas, oder? Du hast heute das schon vorher gehabt mit den Lernplattformen. Und ich meine, die Jungen heute, alle YouTube-Geschichten, also wenn ich jetzt meine Kinder anschaue, das sind, ich will nicht sagen Autodidakten, aber da hat man sicher den Unterrichtsstoff dann nochmal geschaut auf anderen Kanälen, YouTube, was auch immer dort dann filmlich auch sind. Das haben wir ja so nicht gehabt. Und künftig wird es ganz sicher ChatGPT auch eine Rolle spielen. Es liegt auf der Hand, es ist einfach. Und ich weiss heute auch noch nicht, wie das soll können kontrolliert werden. Aber auch dort wird es technologischen Fortschritt geben. Und sehr wahrscheinlich wird es Programme geben, die dann vielleicht auch noch helfen können. Und sonst muss man halt anders bewerten.
Ja. Wäre das etwas auch, wo man könnte sagen, unsere Kanton Basel-Landschaft, können sich so speziell führen tun oder irgendwie noch speziell in die Richtung auch noch verstärkt etwas machen?
Oder sind wir es wäre wünschenswert, wenn man es einfach würde sich mit dem Thema beschäftigen. Ich weiss nicht, dass wir da jetzt allein irgendwie würden versuchen, also jetzt, wenn es um das Regulieren geht, sehe ich es eigentlich weniger. Ich glaube, das muss man schon in grösseren Einheiten denken, aber dass man einfach dort sich zumindest mal ein Thema annimmt und schaut, wie können wir es nutzen, kantonale Verwaltung, ich weiss nicht, was dort der Stand ist, wenn ich so ein bisschen mit einem Auge auf die Digitalisierungsbemühungen schaue und wo man dort steht, dann glaube ich nicht, dass das bald wird kommen, leider, und finde, eben, zuerst einmal wirklich die Digitalisierungsstrategie, die eigentlich vorliegt, die mal herzhaft angehen und vielleicht im Seitenwagen auch die künstliche Intelligenz einfach mitnehmen.
Gut, schauen wir schnell zurück in den letzten Monat. Der Mai ist vorbei. Was hat dich besonders gefreut im Monat Mai?
Dass jetzt wieder die Sonne scheint, Ende Mai. Nein, es ist traditionell die Zeit, wo viele Lehrabschlüsse stattfinden. Und wir haben ja mit dem Lehrbetriebsbund eine Organisation, die sich dort eigentlich an vorderster Front einsetzt, dass Schülerinnen und Schüler nach der Sekundarzeit dann eben in eine Lehrstelle hineingehen. Und ich habe da die neuesten Zahlen mitgekriegt in diesem Monat und habe dort vor allem Freude gehabt, dass es auch mehr am P-Schüler und Schülerinnen gibt, die jetzt wieder in eine Lehre hineingehen, als das auch schon der Fall war. Und wir pushen das schon länger. Wir haben auch Anlass gehabt, so Berufsmatur, den Wert der Berufsmatur. Und für mich ist das immer noch so ein bisschen Mauerblümchen-Dasein von diesem tollen Ausbildungsweg, weil er einfach zu wenig gut promotet wird. Ich bin überzeugt, das ist einer der Königswege, den man kann machen in der Ausbildung. Also eine Lehre, eine Berufslehre plus die Berufsmatur daneben. Und das hat mich gefreut und ich habe gefunden, der Anlass, der war, das war genau die richtige Message und das ist sicher eine sehr positive Entwicklung.
Hat es etwas, was dich geärgert hat?
Ja, und zwar einfach der Umgang mit dieser Rheinstrasse. Wir sind die Öffnung, die nicht stattfindet zwischen August und was ist Schweizerhalle, wo man einfach mal im Dezember die Strasse zugemacht hat, dann bekommt man 8000 Unterschriften über und die BUD jetzt offenbar findet das nicht dringlich. Ich glaube, es zeigt einfach übergeordnet, ist es fast egal, wie man zu der Öffnung steht, aber der Umgang mit der KMU oder mit dem betroffenen Gewerbe, wo man einfach so sagt, ja, es sind zwar 60% Einbussen, das wird sogar von offizieller Stelle genannt, und dann macht man nichts dagegen. Ich finde das wahnsinnig störend. Sonst, wenn irgendetwas dringend ist, ich will jetzt nicht irgendetwas rauspicken, aber manchmal, man kommt doch um den Sinn, Girling-WM hat es einmal gegeben vor vielen Jahren. Dann haben wir innerhalb von 2 Wochen das Ruhetagsgesetz anpassen, dass man Girling spielen kann. Und wenn da KMU am Leiden sind und am Untergehen sind, dann hat alles auf die lange Bank geschoben werden und das ärgert.
Wir kommen auf die Rheinstrasse nochmal später zurück. Ich will noch schnell den Mai fertig machen, vielleicht. Mai ist ja, und ich weiss, du bist ein grosser Hockey-Fan. Einmal die Zeit von der Eishockey-WM auf der einen Seite und vom, ja, ich sage jetzt langsam bald Finale in der NHL. Vielleicht zuerst die Eishockey-WM, hast du die verfolgt?
Ja, also verfolgt. Ein paar Freude gehabt, Vorrunde und dann gar keine, also, so den ersten Match in der Vorrunde. Und dann nicht können nachvollziehen, dass man Spieler, wichtige Spieler rausnimmt, um angeblich schonen. Wo man einfach weiss, dass das Momentum enorm wichtig ist in so einem Turnier. Und ich glaube, der Viertelfinale ist verloren worden im Spiel vorher gegen Lettland im letzten Vorrundenspiel. Das erachte ich als kapitalen Fehler. Weil die Schweizer Sportler, ich weiss auch nicht, das ist ein bisschen die Schweiz. Wir sind nicht die mental stärksten in der Mannschaftssportart. Es muss laufen, damit man gut ist. Und so ein bisschen sich selber aus dem Seich rausholen, ist jetzt nicht gerade etwas, was die Schweiz in der Vergangenheit auszeichnet hat, auch im Hockey nicht. Und ich habe eigentlich gefunden, sie haben mit Abstand das schönste, das beste Hockey gespielt. Sie haben auch, glaube ich, am meisten Talent mit dabei gehabt. Sind ja nicht immer alle besten Spieler da. Und eine Chance auf Bass, ja.
Du bist ja selber Spitzensportler gewesen, auch in einer Mannschaftssportart, dann ärgert es einem noch mehr oder kannst du es einfach noch besser vielleicht auch nachvollziehen, ist das falsche Wort, aber oder eben sagst
du,
wegen diesen Fehlern oder weil er das so gemacht hat, ja. Ist es so rausgekommen?
Es ist, man hat schon das Gefühl, dass es déjà-vu, das hast du auch alles schon erlebt, oder? Weil das unterschätzt man einfach gerade in einer Hockeysportart, ist so das Momentum ist enorm wichtig und man hat einfach manchmal kann man gar nicht erklären, warum es läuft und dann quasi wie abgestellt ist, aber wenn es läuft, dann muss man einfach schauen, dass es so weitergeht. Es gibt den Spruch Never change a winning team zum Beispiel und das haben wir gemacht und es ist schade.
Oder ist es eine Art Deutschland-Blockade? Ist ja nicht zum ersten Mal, wo wir gegen Deutschland verloren haben.
Vielleicht auch. Ich staune dann gut, ich schaue mehr NHL oder das amerikanische Hockey und dort gibt's halt dann, wenn es nicht läuft, dann macht man einfach mal etwas, um eine andere Dynamik ins Spiel zu bringen. Dort sind Raufereien probates Mittel in Nordamerika, sage ich mal. Das ist in Europa weniger Fall, aber man kann auch in Europa, ohne jetzt, dass man muss da Prügeleien anfangen, kann man einfach anfangen härter spielen zum Beispiel. Und die Schweiz hat einfach den Schalter nicht können umstellen. Die haben gefühlt einen halben Match einfach so im Kreis rumgespielt und von hinten geschossen und übers Goal geschossen. Nicht mehr zum Zuschauen gesehen am Schluss, genau.
Kurz NHL, hast du eigentlich eine Lieblingsmannschaft dort?
Ja, das sind Edmonton Oilers, aber das ist eigentlich aus der Zeit raus, als ich einfach angefangen habe, Hockey zu schauen, sind das einfach die Besten gewesen damals. Und das habe ich dann immer ein bisschen verfolgt und habe dann in den letzten Jahren, da sind wir wieder bei den neuen Technologien oder bei den Podcasts, habe ich vor etwa 4-5 Jahren mal auf einen Podcast abonnieren und dann die machen das auch sehr gut und ich höre es regelmäßig und dann fühlst du dich dort ein bisschen mit dabei und dann verfolgst du es gut und jetzt sind sie halt rausgefallen, auch die. Und dann verfolge ich es einfach, dann schaue ich einfach noch das Resultat an. Was so verbissen ist, ist es dann nicht.
Okay. Einer, auch ein Gast, der in einem der letzten Podcasts war, ist der Marc Gläser, CEO und Mitinhaber von Stöcklischi. Er war auch im HDW Business Club zu Gast gewesen, wo du selber auch ja, mit dabei gewesen bist. Was hast du von diesem Treffen mitgenommen mit Marc Gläser?
Ich habe einen ganz guten Typ gefunden. Auch wenn er als Quereinsteiger dort hinein ist und wenn es einfach da zum Ziel gemacht hat, eigentlich das Unternehmen so zu gestalten, wie man es jetzt eben anbekommen hat. Sicher auch mitgenommen, dass manchmal musst du Glück haben im Leben, mit denen, dass die Strategie aufgeht, oder? Ihre Strategie, dass sie da mit den jungen Schweizern eigentlich versuchen, die Marke bekannt zu machen und dann mit dem Marco Oder, man hat natürlich einen absoluten Sechser im Lotto gehabt. Aber ich glaube insgesamt einfach so ein bisschen Kulturthema. Er hat eine ganz gute Art und lockerer Typ im Umgang. Ich glaube, das ist das, was mir geblieben ist.
Also wenn ich vorhin gerade über Preise geredet und über die Nazi, bei ihm ist auch das Wort Leidenschaft ein paar Mal genannt worden.
Ja, es ist ein Kulturthema und ich glaube, ich kenne ihn jetzt nur von dem, was er erzählt hat, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass er das anbekommt bei Stöckli, dass es ein Team-Spirit ist in dem Unternehmen und dass er einfach eine Leistungsphilosophie auch hat. Oder? Sie setzen sich hohe Ziele, sie wollen den besten Ski, sie wollen die besten Fahrer. Und dann ziehst du natürlich auch ein bisschen Leute an, die dann das toll finden. Wenn einer sagt, ja, nein, ich will eigentlich nur, mir ist das Wichtigste, am 5 Uhr nach Hause gehen, das ist auch okay, aber dann bist du wahrscheinlich beim Stöckli Ski auch nicht ganz richtig. Weil du musst mit dem mitleben. Ich glaube, das zeichnet so Unternehmen aus. Also bei mir habe ich das extrem gespürt und das ist ja etwas, was wir da auch ein bisschen versuchen zu machen, dass man einfach eine Freude hat am Leistungen bringen beziehungsweise am Resultat, das halt dann hinten rauskommt, wenn man eine gute Leistung bringt.
Und das setzt auf 100% Swissness. Es ist alles in der Schweiz produziert. Offensichtlich ein richtiger Entscheid.
Ja, manchmal hat man das Gefühl, man kann das fast nicht machen, weil wir haben hohe Personalkosten, das ist bekannt. Aber also was auch noch, das ist vielleicht auch noch ein Takeaway dort, oder? Ich meine, die viele Technik, die in diesen Skien ist, und dann macht es plötzlich auch wieder Sinn, dass halt das Engineering ein enormer Schwerpunkt ist von so einer Firma und dass es nicht einfach kopiert werden kann. Und das ist wahrscheinlich der Grund, dass sie das in der Schweiz herstellen können und natürlich auch die Kaufkraft, wenn du die vor allem auf die Schweizer Kundschaft abstützt, und das hat er ja auch gesagt, dann spielt das vielleicht weniger eine Rolle und ich sage mal, im Rest von der Welt wird halt nicht so viel Ski gefahren, dass irgend in China eine Massenproduktion würde aufkommen, wo dann der Preis derart am Boden ist. Oder ich glaube, er hat ein Segment gefunden, so ein bisschen auch Prestige und im Moment ist es eine Hip-Marke, oder? Mit dem sportlichen Erfolg. Und darum geht es in der Schweiz und das ist natürlich hervorragend.
Und auch ein Wachstum, das er anstrebt, aber immer in dem Sinn kontrolliert und immer im Wissen, was als nächster Schritt noch möglich ist und nicht einfach nur jetzt in die grosse Menge raus.
Ja, er hat auch eindrücklich gezeigt, dass einfach die Maschinen sehr teuer sind und dass so Sprungfixkosten in dem Sinn rum sind, wo er dann immer auch muss wissen, verkaufe ich in 5 Jahren immer noch so viel Ski.
Gehen wir zurück ins Baselbiet. Im Moment fällt auf, dass Baselbieter Firmen immer wieder Probleme haben mit den Behörden. Aktuell geht es beispielsweise um die Firma Wasum. Wir haben es letzte Woche im Standpunkt gebraucht können lernen. Man kann es auch dort lesen, zu Biersfelden oder zu Aushub- und Transport AG im Laufental. Der eine meint, er will eine Deponie mehr oder weniger einstellen und der andere, der möchte sich gerne weiterentwickeln, die Wasser AG, und kann das nicht, weil das Land andersweitig vergeben wird. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst und liest? Die Probleme sind an die angekommen.
Ich kann hier zurückverweisen auf das Ärgernis hier vom Mai. Oder? Es ist der Umgang mit den Unternehmen, den ich finde, der ist schlechter geworden. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Verwaltung die wird immer grösser. Da entwickelt sich eine Art Selbstverständnis, dass man da einfach nicht mehr auf alles muss eingehen muss. Eine gewisse Bürgernähe oder auch Unternehmensnähe, die abnimmt. Und ich finde das eigentlich eine ganz schlechte Entwicklung. Und wir versuchen, ja, wir suchen im Moment Mittel und Wege, um das wieder auf einen Stand zu bringen, wo die Unternehmen und Bürger einfach gut können mit der Verwaltung kutschieren können. Ich glaube, das ist einer von den Erfolgsfaktoren von der Schweiz. Und jetzt in diesen speziellen Fall ist es einfach, das ist ein grosses Gefühl an Willkür, an behördlicher Willkür rum, und das ist Gift für die Wirtschaft. Oder wenn man dann plötzlich das Gefühl hat, als Unternehmer, da kann plötzlich mal ein Brief kommen und dann gilt das nicht mehr, was man mir mal schriftlich gegeben hat. Und jetzt gerade der Fall mit der fehlenden Bewilligung oder was, wir finden es nicht mehr wegen einem Hochwasser, was vielleicht weggekommen ist. Ich meine, hätte ich nicht gedacht, dass es so etwas gibt in Baselland.
Ist das etwas, was zunimmt, oder ist das etwas, was irgendwie halt gleich schon immer gegeben hat?
Ich habe gefühlt, nimmt es zu. Es wird halt an uns herangetragen. Wir wissen ja nicht, ist das jetzt alles oder ist das einfach die Spitze vom Eisberg. Aber was wir sicher können sagen, ist, dass das generelle Gefühl, dass der Unternehmer mehr muss kämpfen in Richtung Verwaltung, dass er dort zu seinem Recht kommt und dass er sag mal, Dienstleistungen, die früher noch viel einfacher zu bekommen waren und wo man mal auf dem kurzen Dienstweg etwas unkomplizierter können machen, das ist ganz offenkundig. Also gemäss den Rückmeldungen, die wir haben, ist das am schlechter werden.
Das heisst, man kann sich auch melden, wenn man so als Firma betroffenes Gefühl hat, jetzt habe ich da auch wieder so eine Willkür erfahren, und dann würde das entgegennehmen.
Absolut, wir haben das eigentlich seit Jahren, die Ombudsstelle oder die Ombudsfunktion, weil oft hat es auch mit Informationsasymmetrie zu tun. Also man weiss ja, wenn ich jetzt mich nie mit dem beschäftige, wie die Verwaltung funktioniert oder was ich da für Recht habe. Und dann kommt plötzlich so eine Situation, dann stehst du ein bisschen wieder Esel vor dem Berg. Und dort kann man zu jeder Zeit zu der Wirtschaftskammer kommen. Wir haben in diesen vielen Jahren schon ziemlich alles erlebt. Meint man zwar, jetzt habe ich da jetzt auch wieder Sachen erlebt, die ich noch nie erlebt habe, aber ich sage mal, wir haben einen Erfahrungsschatz, der sicher hilft, um in solchen Situationen dann die richtigen Schritte einzulösen.
Und die richtigen Schritte sind dann zuerst mal das Gespräch suchen oder der politische Weg, oder muss man sich dem abwägen?
Also es kommt natürlich darauf an, wie weit das etwas schon ist, aber in der Regel suchen wir ein Gespräch, und wenn es dann nicht weitergeht, dann ist der politische Weg oft auch ein probates Mittel. Vor allem, wenn es im Graubereich ist, dann macht die Verwaltung dann eh noch mal einen Rückzieher als nicht.
Und damit sind wir jetzt irgendwo bei der Kreisstrasse gelandet, zwischen Augst und Pratteln. Ja, man hat das Gefühl, es ist eine ähnliche Situation dort, auch das Gewerbe, das betroffen ist, bis zu 60% Umsatzeinbuss haben die. Das tut sogar die Gemeinde Pratteln selber so bestätigen, oder? Und wenn man das hört und was du da mitkriegst und miterlebst, da geht es ja ans Lebendige von diesen Firmen mit 60%. Das ist nicht einfach nur, das steckt man nicht einfach so weg. Und es passiert in dem Sinn im Moment nichts. Man hat 8000 Unterschriften gesammelt. Da stehen wir jetzt, oder? Und das war eben zu andeuten. Also da ist, ich nehme an, wirklich wenig Verständnis rum.
Da geht der Puls auf. Das ist ja so. Ich habe am Anfang gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, wie da der Regierung so drüber weggeschaut, wie aber auch die Gesamtregierung am Schluss weggeschaut. Die Firmen, die haben tagtäglich ein Problem, und denen geht es um die Existenz. Und ich kann einfach ehrlich gesagt, oder wenn das jetzt soll einfach ideologisch etwas aufzeigen, dass es so soll sein, dann habe ich noch weniger Verständnis, und nach dem Gesetz einfach je länger, je mehr aus. Wir haben x-mal eigentlich aufzeigt, dass man sehr einfach die Situation entschärfen kann, ohne Bauler. Wenn ich da höre, Millionen, die ausgegeben werden müssen, das stimmt einfach so nicht. Das sind Schutzbehauptungen, damit man den Zustand jetzt kann. Dass man offenbar das Gefühl, es fällt einem Zacken aus der Krone. Aber ich finde, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann sagt man, es war ein Fehler und stellt den Zustand wieder her. Und der Böcke haben wir schon ein paar Mal, wenn wir da beim Eishockey bleiben, zugespielt, der Regierung, und es ist nichts gegangen. Und ich setze jetzt die Hoffnung in die Kommission und in Landrat. Wir haben jetzt dort vor allem Hebel in Bewegung gesetzt, damit jetzt so schnell wie möglich aufgeht. Weil was sicher nicht geht, ist jetzt nochmal ein Jahr lang bauen und warten und gerade die letzte Woche mit dem Anfang der Bauarbeiten, neue Belagsarbeiten, dort sind einfach wieder kilometerlange Stau. Das betrifft am Schluss eben nicht einmal mehr nur die unmittelbar dort im Gebiet wirtschaften, sondern alle, auch die Mitarbeiter von den Unternehmungen. Wenn du einfach plötzlich eine halbe Stunde länger Arbeitsweg hast, hier und zurück, das ist schlecht.
Und der Landrat hat ja ein erstes Zeichen gesetzt mit einem Postulat von der Christine Frey, das er überwiesen hat, ein Handlungspostulat, wo die Regierung angewiesen wird, wirklich dafür zu schauen, dass die Strasse eigentlich wieder aufgeht.
Ja, und dann könnte man ja spätestens dann erwarten, dass die Regierung sich einen Schubs gibt und sagt, okay, wir haben den Wink mit dem Zaunfall mitgekriegt, aber man hat, glaube ich, das Gefühl, das will man jetzt in die Sommerpause retten und hoffentlich vergessen dann alle am Strand, was vor der Sommerpause war. Aber so wird's, da werden wir dafür sorgen, dass es nicht vergessen wird.
Und nochmal, es geht ja im Moment wirklich nur darum, zum Wiederaufmachen, bis eigentlich der Rest so fertig gebaut ist, wie man es mal ursprünglich gesagt hat, dass er gebaut ist, wenn die Strasse zugemacht wird. Also das soll nicht auf Jahrzehnte raus so bleiben, oder? Wenn ich das richtig verstehe.
Absolut, das war von Anfang an unsere Forderung, dass man eigentlich das macht, was man von Anfang an gesagt hat, nämlich, dass man die Strasse am Rhein entlang zumacht, wenn hinterdurch der Schliessung gebaut ist. Und man hat jetzt einfach im Dezember, ohne dass eben die Schliessung gebaut ist, die Strasse schon zugemacht. Ich weiss gar nicht, wer auf die Idee kommt. Aber es ist ja so gesehen, und dass man jetzt eigentlich seit dem September bis jetzt haben wir Mai fertig, das ist für mich unbegreiflich.
Ist ein bisschen wie wenn man eine Zugstrecke baut ohne Bahnhof. Also man hat eine Schliessfindung statt einer Autobahn und keine Ausfahrten. Oder? So kommt es einem ein bisschen vor.
Es ist ja so, ja.
Ja, und alles ist in dem Sinn eigentlich noch recht knapp im Landrat, trotz allem, oder? Wo das Postulat überwiesen worden ist. Wundert dich das? Oder müssen wir da sagen, hey, gesunder Menschenverstand? Also ist man da ideologisch einfach schon irgendwie so irgendwo im Korsett drin?
Ich glaube, es hat mit dem von mir schon angesprochenen heute Thema zu tun, dass man die Wertschätzung gegenüber den Unternehmen nicht bringt. Im genügenden Ausmaß zumindest. Und dass man einfach das Gefühl hat, die Unternehmen können mit allem umgehen. Oder? Dass die sollen jetzt nicht so blöd tun. Das ist so ein bisschen die Haltung. Und das ist natürlich eingebettet in ein Bild, das medial zeigt, aufgezeichnet wird, wo vor allem halt der linksgrünen Parteien auch immer aufzeichnen wird, da muss man nur ein bisschen genug pushen und genug regulieren, dann machen die dann das schon. Aber ich glaube einfach, da unterschätzt man oder überschätzt man, was die Unternehmen können leisten, vor allem die kleineren halt, und wir reden jetzt in diesem Gebiet nicht von Riesenunternehmungen. Und ich kann nur sagen, wir müssen aufpassen, wir müssen wieder merken, woher der Wohlstand kommt und was es eben braucht, zum Wohlstand zu schaffen. Und da haben wir, glaube ich, noch viel Arbeit vor uns, weil das eben so schleichend ist, dass er weg erodiert, dass man einfach am Schluss immer bei den Unternehmungen, man hat immer das Gefühl, das Stimmvolk ist dann noch sehr vernünftig gewesen in ganz vielen Fragen, die in der Vergangenheit abgestimmt worden sind. Und mit uns, im Stimmvolk kann ich noch mehr vertrauen als in den Parlament, wo zum Teil so ein bisschen wie im Casino, da noch mehr und das noch und dort noch, und jeder will sich noch irgendwie einen tollen Vorstoss einbringen, und ob das dann zu Lasten von den Unternehmen ist eigentlich dann schon fast egal. Hauptsache man kommt in der Zeitung, oder ich weiß nicht, was da genau die Motivation ist, aber wir müssen an dem arbeiten.
Bleiben wir in der Politik, gehen wir rasch auf die Nationale. Es betrifft zwar auch den Kanton, weil auch wir stimmen darüber ab, aber am 18. Juni sind die nächsten eidgenössischen Vorlagen auf dem Tisch, und eine davon ist die OECD-Mindeststeuer. Was sind da deine Überlegungen, deine Gedanken dazu?
Ja, da ist natürlich ein gespaltenes Herz in der Brust. Das einerseits finde ich, also die Steuern sollten eigentlich das decken, was die öffentliche Hand muss auf die Allgemeinheit bringen. Und das sollte sich dann von mir aus gesehen auch immer an den Ausgaben von der öffentlichen Hand richten. Und die können mal mehr sein, die können hoffentlich dann auch mal weniger sein. Aber dass man jetzt eigentlich ein Steuerkartell einführt, oder man sagt, ja, mindestens 15%, was ist, wenn es noch immer mit 14% geht, das ist schon sehr störend. Und das widerspricht ein Stück weit meinem Verständnis, wie man Steuern berechnet. Und muss ehrlicherweise sagen, da nimmt man der Schweiz natürlich einen Ass aus dem Ärmel aus im Standortwettbewerb, wo unschön ist. Und jetzt auf der anderen Seite ist dann einfach auch zu beachten, was hat das für Konsequenzen, wenn es die Schweiz dort nicht macht. Und ich glaube, in der Abwägung wären die Konsequenzen dann eben schlimmer, weil halt vielleicht eben die Steuererhöhung künstlich, das ist ja nicht einmal überall ist es eine Erhöhung, aber einfach in den Kantonen, wo es ist, dass es relativ der kleinere Schaden ist, als was könnte passieren, wenn wir da auf schwarze Listen kommen und von der EU sonst noch müssen mit Konsequenzen rechnen. Und von diesem Hintergrund hat ja dann ja, die Wirtschaftsverband zähneknirschend dem eigentlich zugestimmt, aber systemisch muss man sich schon fragen, wo führt das an?
Also ein Jo, aber eigentlich. Also,
ja.
So ist auch Parole gefasst worden vom Wirtschaftsrat, dass die Wirtschaftskammer sagt, ja. Insgesamt hat man aber das Gefühl, das Thema, also die Vorlage, wird nicht so diskutiert in der Öffentlichkeit, oder? Also in der Wahrnehmung, oder täuscht das?
Nein, es ist natürlich auch nicht wahnsinnig kontrovers im Moment Diskussion. Also sind sehr viele sind dafür. Und man hat dann auch das Gefühl, die dagegen sind, das sind dann schon fast solche, die gegen alles sind. Oder? Aber ich glaube, es gibt eigentlich schon gute Gründe, um das zumindest kritisch anzuschauen. Und ja, wegen dem haben wir das ja auch. Aber.
Heisst, diskutiert in der Öffentlichkeit wird das Klimaschutzgesetz, das am 18. Juni kommt. Da hat die Wirtschaftskammer, also die Wirtschaftsrat, Stimmfreigabe beschlossen.
Weil wir auch dort quasi zwei Herzen in der Brust haben. Wir haben, was ich lustig finde oder einfach ironisch, ist, dass bei der OECD-Steuer, da sagt man, das sind weltweite Themen, oder? Das muss man global betrachten. Da kann man nicht einfach ausscheren. Und beim Klimaschutz, dort wählt man genau das Gegenteil. Dort sucht man lokale Lösungen für ein globales Problem. Und dort haben wir in der Tat, und darum will ich mich da auch nicht weisen, wie zum Fenster auslehnen, sprich einfach die Problematik haben. Wir haben ganze Branchen, die natürlich das als Wirtschaftsförderungsprogramm anschauen, weil man winkt mit viel Geld. Der Bund sagt, wir geben jetzt die nächsten 10 Jahre 200 Millionen. Wenn man das Kleidruckte liest, dann ist dann ein bisschen fraglich, wo das genau ankommt. Also das, was ein bisschen suggeriert wird, dass es dann zu der Heizungsersatz geht von den Einfamilienhäuschen. Das gibt es eine Passage in dem Gesetz, die sagt, grössere Anlagen werden bevorzugt. Also da glaube ich, darf man so nicht allzu viel hoffen. Aber man muss auch ganz ehrlich sein, das ist natürlich fast eine Glaubenssache. Oder? Kann man jetzt aus der Schweiz raus einen Effekt für das Klima oder ja, positiven Effekt, das heisst weniger CO2-Ausstoß, bedeutet dann, man tut etwas fürs Klima. Und dort komme ich halt zurück auf den globalen Ansatz. Und ich will nicht mal sagen, es geht darum, dass die Schweiz nur 0, irgendetwas an Ausstoß hat und wegen dem müssen wir nichts machen. Ich glaube, die History von der Wirtschaftskammer, was wir gemacht haben die letzten 10, 12 Jahre, zeigt, wir sind dafür, dass man wirklich fürs Klima sorgt, zum Klima sorgt, dass man das macht, was vernünftig ist und geht und dass Verbesserungen da sind. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir gehen jetzt in eine Zielsetzung rein, die automatisch dazu wird führen, wenn man diese scharfen Ziele erfüllen will, dass man nicht ohne Verbote und Pflichten werden auskommen. Das ist ein bisschen die Frage, ist das schon in 3 Jahren, ist das in 10 Jahren, ist das in 15 Jahren, aber es sind einfach enorme Zielsetzungen, die man lokal will messen will, wo man sagt, ja, die sind heutige Technologien, etwas anderes haben wir nicht, also wenn man mit denen rechnet, das finde ich völlig falsch, weil man kann die Entwicklung vom Telefon schauen oder von anderen Sachen, wo einfach, wenn richtig, oder Corona, oder, da haben wir gesagt, ja, wir müssen doch jetzt mit dem, was wir haben, und da haben wir nichts, und jetzt bleiben wir einfach alle 2 Wochen daheim, und dann ist Corona weg, hat auch nicht funktioniert, das hat am Schluss die Entwicklung vom Medikament gebraucht, vom Impfstoff, und ich glaube halt, bei der Energie wird es ein bisschen ähnlich sein, oder, und ich sage mal, wirtschaftlich kann man sagen, okay, das ist ein Impulsprogramm, aber übergeordnet hat es Standardfaktoren wie günstige Energie und Verfügbarkeit, genug Energie. Ich glaube, Deutschland macht es ja noch etwas extremer als mehr in der Diskussion, auch, wie das soll noch schneller der Heizersatzpflicht. Und man merkt, die Wirtschaft reagiert. Es ist nicht einfach, oder das wird dann gesagt, die wären sowieso auf Amerika oder die hätten sowieso. Aber ich glaube, ganz viele Investitionsentscheide werden zumindest einmal zurückgehalten, weil man will sehen, was es bedeutet. Und wenn man einfach relativ gesehen. Also wenn Amerika oder der angelsächsische Raum längerfristig günstigere Energiepreise hat oder das erwartet wird, schon allein die Erwartung, dann wird das zu Lasten vom Standort Schweiz, von der EU, von, einfach vom Westen, von Westeuropa ausgehen. Und darum, ich habe eigentlich kein Problem mit ambitionierten Zielen, habe ich noch nie gehabt, aber da ist eine Frage vom Tempo. Ich glaube, wir haben keine Ahnung, was wir uns da für ein Tempo vorgehen und wenn wir das einhalten wollen. Alles andere da rund um das Gesetz wird viel diskutiert, aber ich komme ein bisschen von dort, dass ich einfach sage, machen wir das, aber im richtigen Tempo, weil da müssen wir uns auch nichts vormachen. Der Rest von der Welt, der wächst. Da entstehen eine neue Mittelschicht, der Energiehunger ist riesig und was wir da nicht an fossilen tun, konsumieren, muss man einfach Angst haben, das wird ziemlich sicher so sein, dass es nicht anders dann verbrennt wird. Und darum helfen wir eigentlich am besten, wenn wir helfen, dass neue Energieerschaffungsformen kommen, wo die weltweit dann auch zur Anwendung kommen können. Und dann ist dem Klima geholfen. Aber mit dieser Position, ich habe es auch sehr lange müssen reden, da kommst du nicht so durch in die Politik.
Also wenn ich das Bild da vielleicht zusammenfasse, was du alles gesagt hast, heisst, dass wir rennen eigentlich jetzt recht hohes Tempo voraus, also wir, Schweiz, Europa. Irgendwann mal schauen wir zurück und stellen fest, außer uns rennen nicht wirklich viel mit, oder? Und wenn, dann ganz weit hinten. Und wir manövrieren uns mit dem in eine Situation rein, wo uns wirtschaftlich durchaus könnte schaden.
Wenn es jetzt der Entscheid wäre, ein Ja zu einem Klimaschutzgesetz und dann würde man das so durchziehen die nächsten 30 Jahre, dann wäre es genau das Bild. Nur, ich erwarte etwas völlig anderes. Dass nämlich jetzt sagen alle Ja zu einem Ziel oder vielleicht sagen wir Ja zu einem Ziel und dann merkt man nach ein paar Jahren, das können wir nicht ahnen und dann kommen die ersten harten Massnahmen und dann kommt wieder das Nein. Es wird einfach eine unendliche Diskussion. Es geht eigentlich, das endet immer im Streit politisch und in Grabenkämpfen und das bringt uns insgesamt nicht weiter. Und darum, ich habe am Schluss immer gerne die Wirkung im Vordergrund von Massnahmen. Und da muss ich ehrlich sagen, also schon allein die Tatsache, dass vielleicht 2-53% das dann wollen, das ist für mich zu wenig klar. Und das ist noch ohne konkrete Massnahmen. Das ist zum Scheitern verurteilt.
Schauen wir noch schnell ein bisschen voraus. Weiter als der 18. Juni, also bis an die Sommerferien an, die dann irgendwann mal auch kommen. Unter anderem im Haus der Wirtschaft steht Swiss Innovation Challenger, the first pitch, die erste Runde von rund 100 Firmen, die sich hier präsentieren. Hast du schon einen Blick reinwerfen, wer das Jahr mit dabei ist?
Ich habe selbstständig die Anmeldelisten angeschaut und was dort sicher kann festgestellt werden, ist, dass es sehr digital ist. Also das zeigt ja auch, das sind ETH-Spin-Offs, das sind EFPL, das sind, sagen wir mal, Top-Innovationen im Land. Und es gibt immer ein bisschen Schwerpunkte. Ich mag mich erinnern, mal war es ziemlich MedTech und so Sachen gewesen. Und jetzt geht es schon sehr stark in einfach automatisieren, digitalisieren. Also man versucht eigentlich, die neuen Möglichkeiten im Arbeitsprozess anzuwenden. Jetzt noch nicht die künstliche Intelligenz, das wäre ja dann quasi noch die Weiterentwicklung, aber das sind Schwerpunkte und ich werde ganz sicher reinsetzen bei einigen Pitch. Ich bin selber nicht in der Jury jetzt im ersten Pitch, sondern dann im Final Pitch, aber das werde ich mir nicht lassen gehen. Ja.
Dann haben wir mal noch Claudius Schäfer, CEO von Swiss Football League, ist noch zu Gast an einem Business Club über einen Mittag im Juni. Die den ja jetzt den Modus ändern, man schaut ein bisschen anders, nicht besser, aber anders in der Schweiz. Ist das etwas, was du auch verfolgt hast? Also ich mache sie aus wirtschaftlichen Gründen in erster Linie.
Ja, ich muss sagen, ich könnte jetzt nicht genau aufzählen, wie der Modus geändert werden. Ich höre auf, dass er geändert werden wird. Und ich sage jetzt so etwas, was wahrscheinlich das der Rest von der Schweizer Fußballpublikum nicht so sieht, oder viele nicht. Ich finde halt, wenn wirtschaftlich können mithalten, dann musst du auch da, wir sind nicht in einem geschlossenen System, du musst Strukturen schaffen, die eine Planbarkeit mit sich bringen. Und das würde für mich bedeuten, dass man auch gewisse Anforderungen an die erstklassigen Vereine stellt, die heute nicht alle erfüllen. Und dann kannst du als Liga als Ganzes wachsen und sonst hast du vielleicht mal den Grösus in Bern oder in Basel, aber wenn der Rest nicht mitkommt und immer muss Angst haben, er steigt dann ab in einem Jahr oder in zwei, dann kannst du einfach nicht verlässlich planen. Und
da wären wir drin entscheiden.
Ich würde sagen, ein System. Und dann ist es halt so, schaffst du mit den Farmteams.
Aktuell ist diskutieren wir über Everton, ob sie die Lizenz sollen kriegen oder nicht. Das war jetzt auch so ein Fall, oder? Und weiß nicht, wie spannend das am Schluss dann ist, wenn man
gegen Everton Spieler, wer will auf Everton shooten? Also Entschuldigung, nicht gegen Everton, aber das ist, da wird, also die guten Spieler, die gehen dann einfach in andere
Ligen. Es hat einen FCB-Trainer gegeben, der in Châtelet-Saint-Denis etwas in dieser Art ja gesagt hat. Das, das ist auch schon länger her.
Er hat irgendwie mit Gemüse zugehört.
Dann ist noch die Happy Hour Ende Juni, bevor es in die Sommerferien geht, die zweite Runde.
Ja, freue mich sehr. Ich bin gespannt. Wir haben letztes Mal darüber geredet, dass wir hoffen, dass das noch ein bisschen besser besucht wird. Ich gehe auch davon aus, dass es so wird sein. Und das wird die Möglichkeit sein, um das erste Jahr da mit einem Glas anzustoßen drauf. Und es ist wieder sehr viel gelaufen und auch sehr viel Positives.
Was freust du dich sonst noch am meisten im Juni? Gibt es etwas, wo du sagst, was sonst noch ist?
Ja, jetzt nicht konkret. Also eben, der Innovation Challenge, das ist sicher etwas, wo ich immer, das ist für mich immer der Blick in die Zukunft ein bisschen. Also ich finde das enorm inspirierend. Das ist übrigens auch öffentlich. Also wenn man dort auch mal reinsitzen will, am Morgen lang, dann kann man das machen. Und ansonsten ist es einfach noch die ein paar schweizerische Versammlungen, die jetzt noch kommen. Oder es ist ja meistens so der April, Mai sind alle kantonale Generalversammlungen und jetzt geht es dann auf zwei, drei schweizerische und das ist dann auch immer schön, einfach die Leute, die eigentlich das Gleiche machen in anderen Kantonen, die dann auch wieder mit denen mal können, das ein oder andere Wort austauschen.
Und das Dreistoss wieder aufgeht vielleicht, oder wie?
Ja, das wäre natürlich, dann könnten wir wirklich anstoßen bei der Happy Hour, aber ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, die Sturheit hat übernommen in der Bau- und Umweltschutzdirektion. Es ist für mich, wie gesagt, ja, das war schön.
Ganz herzlichen Dank, Christoph Fusser, auch, dass du heute wieder rasch Zeit genommen hast. Wir hören uns plus minus wieder so in einem Monat. Bevor wir dann in die Sommerferien gehen, schauen wir dann nochmal zurück, wo wir so das erste halbe Jahr, was wir da alles gehabt haben, an Highlights und was noch ansteht im zweiten halben Jahr. Merci vielmals.
Dankeschön vielmals dir.